Es ist mir eine Freude und ein großes Privileg, dass ich zusammen mit euch Gottes Wort betrachten darf. Es ist aber immer spannend die Frage, worüber predigt man denn? Wenn die Frage geklärt ist, dann geht das eigentlich mutig und schnell voran. Man steht so ein wenig in der Gefahr, finde ich, seine Lieblingsthemen zu nehmen. Mir bleibt in Erinnerung ein Laienprediger, der predigte sehr oft über Abraham. Weiß nicht, bei dem einen oder anderen klingelt es vielleicht, er ist schon bei seinem Herrn gnädig verstorben. Dieses Mal habe ich mich am Kirchenjahr orientieren wollen, um festzustellen, da gibt es gar keinen vorgegebenen Plan, sondern die Perikopenordnung mit Lesungen und Bibelabschnitt, die natürlich zum Ablauf des Jahres mit den Grunddaten des Glaubens passen. Und das beginnt im Advent. Dort fand ich für den heutigen sechsten Sonntag nach Trinitatis, also der Dreieinigkeit Gottes, das Thema für heute. Denn heute wird in vielen Gemeinden getauft. Denn die Zusage, die dort steht, du bist mein, wird einem kleinen Kind mit auf oder über sein Leben ausgesprochen. Hier der Bibelvers, über den ich spreche, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mein Thema, Gott rettet die Seinen. Dort ist es schon eingeblendet, auch mit der Gliederung, die wir machen. Ich habe einfach diesen Vers in drei Teile eingeteilt. Nun lese ich uns noch die Grundlage für, wenn ich noch in die richtige Richtung drücke, klappt das auch, wo dieser Vers eingebettet ist aus Jesaja 43, 1 bis 7. Gott erlöst sein Volk. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich mit dir sein. Wenn dich durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt, Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück, bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Der erste Teil. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Was für eine Aussage, was für eine Zusage. Das Ja Gottes zu einem Leben. Man kann sehr gut verstehen, dass das ein wunderbarer Taufvers ist. Eine Zusage Gottes über ein neues, junges Leben wird da gestellt. Und wenn dann später der Täufling damit einstimmt, praktisch sein Leben an und mit Gott gestaltet, wie wunderbar. Wenn er verstanden hat, was die Erlösung bedeutet, der Tod von Jesus am Kreuz für ihn, ja letztlich für jeden, dann kommt Gottes Wille und seiner überein. Die Zusage Gottes kommt, wenn ich es mal so sagen darf, zum Tragen. Und kann und wird zum tragenden Element in einem Menschenleben. Das ist die eine Seite der Medaille. Dann gibt es aber noch eine zweite. Was schert den Täufling die Zusage Gottes? Was schert einen Menschen diese Zusage Gottes? Er lebt sein Leben nach seiner Fasson und ist damit zufrieden. Schauen wir uns doch mal die beiden Seiten etwas näher an, um herauszufinden, auf welcher Seite ich oder du leben möchtest. Fürchte dich nicht, das ist die erste Seite der Medaille. So beginnt der Vers. Als Rentner habe ich ja nun etwas mehr Zeit, gerade morgens, und nutze das unter anderem, um die Tageszeitung zu lesen. Und seit geraumer Zeit fällt mir auf, es kommen fast ausschließlich Berichte mit einer negativen, ja fast angst- und sorgemachenden Überschrift. Offensichtlich kann man damit die Auflage steigern, die Leute in den Bann ziehen. Das macht aber mit mir etwas, auch wenn der Bericht dann gar nicht so dramatisch ist. Und genauso geht es mit den Nachrichten. Seit ich entschieden habe, die mir nicht mehr anzusehen oder nur noch teilweise, geht es mir viel besser. Mit der Furcht der Leute kann man offensichtlich Geld verdienen. Und jeder bleibt dann mit seiner Furcht und den Sorgen im Regen stehen. So nehme ich unsere Zeit wahr. Um dem Ganzen eine spaßige Note noch zu geben, der deutsche Fußball, um den mache ich mir auch Sorgen, der ist nämlich gerade zum Abgewöhnen. Aber von den wirklich wichtigen und bedrohlichen Themen haben wir ja genug an der Backe. Eine Welt, die einer über Jahrzehnte folgenden Ordnung, sage ich mal, nachging, die löst sich gerade teilweise auf. Von einer Pandemie, sowas hatte ich noch nicht erlebt, und mit den Umbrüchen dadurch, eine Flüchtlingskrise, die uns meines Erachtens nach über den Kopf wächst, eine Klimadiskussion, das soziale Miteinander, von einem Krieg vor der Haustür ganz zu schweigen. Eine seit Jahren schwächelnden Wirtschaft und politischen Verhältnissen, die sich nicht nur in unserem Land massiv verschieben, um nur mal ein paar zu nennen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mir macht es schon Sorgen und ist eher zum Fürchten. Wie passt denn nun dieses Gottes "Fürchte dich nicht" da hinein? Ich denke, ohne den zweiten Teil des Satzes gar nicht. Denn hier kommt die zentrale gute Botschaft Gottes, die alles ändert. Damals war diese Zusage natürlich an sein Volk Israel: Wenn du dich fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber ich denke, das gilt wörtlich nicht mehr, aber sinngemäß sicherlich auch heute noch. Nämlich diese Zusage: Ich sehe dich und bin da. Nicht unbedingt meine konkrete Situation ändert sich erst einmal. Auch nicht die oben genannten Probleme wischt Gott jetzt plötzlich weg. Manches bleibt auch Glaubenden nicht erspart. Solange wir leben, als auf der Erde sind. Im Gegenteil, da lasse ich mal kurz den Asaf aus den Psalmen reden. Da war die Überschrift "Anfechtung und Trost beim Glück des Frevlers". Der Asaf war nämlich ein Mensch, der ist über die Gutmütigkeit Gottes gestolpert, fast verzweifelt, weil es denen, die sich um Gott und Feuchten kehren, gut geht. Die leben in den Tag hinein, alles gut. Er müht und rackelt sich ab und die leben und scheren sich um nichts. Es geht ihnen gut. Das war für ihn kaum auszuhalten. Er wäre fast vom Glauben abgekommen, bis er in die Nähe Gottes kam und auf das Ende blickte, ein Ende mit Schrecken. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich in das Heiligtum Gottes, also in die Nähe Gottes, ginge und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Andere Übersetzungen sagen auch befreit. Ja, wovon denn? Oder wozu denn? Salopp gesagt, mit allem, womit ich hier nicht fertig werde, und mit allem, was auch hier nicht fertig wird. Seit dem Rauswurf aus dem Paradies lebt die Menschheit autark, von Gott getrennt. Und so sieht wiederum salopp gesagt die Welt auch aus. Ich denke, diese Zusage, wie man so schön sagt, diese Zusage Gottes hat einen Ewigkeitscharakter, will sagen, die Erlösung Gottes für mich und alle Menschen fand vor gut 2000 Jahren im heutigen Land Israel schon statt, am Kreuz auf Golgatha. Das ließ Gott seinen Sohn ans Kreuz nageln und wieder auferstehen. Die Bibel spricht ja vom stellvertretenden Tod, an den ich schlicht glauben darf und Vergebung erfahren, alles ablesen, sozusagen mit Gott reinen Tisch machen. Die Bibel beschreibt uns das ein wenig, und die lasse ich jetzt mal ganz kurz zu Wort kommen, denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, deine Treue, soweit die Wolken gehen. Aus Hebräer, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und einer der schönsten Verse aus Johannes 14, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer glauben will an diesen Gott, dem ist Gott gnädig, den erlöst er. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, dann meint er in den Himmel, also wenn unsere Zeit hier zu Ende gegangen ist. Da will ich hin. Und du? Wer Christ ist, und hier kommen wir zu einem wesentlichen Aspekt des Textes, aber auch zu unserem Leben, wer Christ ist, muss lernen, Dinge vom Ende her zu sehen und zu verstehen, so wie Asaf. Erst als in das Heiligtum schaut und auf ihr Ende. Wer Christ ist, muss lernen, Dinge vom Ende her zu sehen und zu verstehen. Das fürchte dich nicht, darf deshalb schon jetzt Trost und Hilfe sein, Dinge auszuhalten, wissend, das Beste kommt noch. Das war die eine Seite der Medaille. Schauen wir auf die zweite. Keiner wird zum Glauben gezwungen, dann bist du deines Glückes Schmied. Gott lässt jedem die freie Wahl, die Bibel sagt sogar, der Glaube, das ist nicht jedermanns Ding. Und ich will auch gar nicht mit einer Hölle drohen, nach dem Motto, wenn du nicht glaubst. Das wäre fatal, aber ehrlich schon, denn wenn es einen Himmel gibt, wird es auch eine Hölle geben. Und so hat jeder Mensch die Wahl. Und nun sind wir bei dem Täufling, zu dem Ja Gottes, dein Ja. Dann bist du und ich in seiner Obhut, jetzt schon und gerettet für alle Zeit. Und Jesus drückt das so wunderbar aus und geborgen finde ich in Johannes 10, 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und seine Leute werden nimmermehr umkommen und niemand und nichts wird sie aus meiner Hand reißen. Vielleicht bist du in deinem Leben gerade an einem Punkt, wo dir zum Fürchten ist, wo du den nächsten Schritt nicht siehst. Dann glaube, fang an, oder wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann bleib im Glauben. Dazu werden wir immer wieder herausgefordert. Bin ich bereit dazu? Ich lade dich herzlich ein und ermutige dich dazu. Ein zweiter Punkt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wenn jemand mich beim Namen ruft, dann ist klar, der kennt mich. Wie soll er sonst den Namen wissen? Und man fragt das Internet und da steht so, ihr eigener Name ist der akustische und schriftliche Schlüssel zu ihrer Identität. Er ist untrennbar mit ihrem Persönlichkeitsrecht verbunden. Und jetzt kommt's. Er gibt ihnen die Möglichkeit, von anderen persönlich angesprochen zu werden und ein unverkennbares Ich zu definieren. Wenn Gott meinen Namen kennt, hat das aber meines Erachtens noch eine tiefere Bedeutung. Er kennt meinen Namen, weil er mich gemacht hat, weil er mich gewollt hat. Psalm 139 steht es so, denn du hast meine Nieren bereitet, mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner war. Aber wenn ich das glauben kann, dass er die Welt geschaffen hat, dass das mit Jesus alles stimmt, dann kann ich auch glauben oder vertrauen, dass er mich gemacht hat und das ist für mich entscheidend, mich und dich gewollt hat. Und wenn man es mit Gott und seinem Sohn Jesus zu tun hat, dann geht es immer um Glauben. Ohne Glauben gibt es keinen Zugang zu Gott. Keinen. Nehmt euch das Glaubensbekenntnis mal vor. Ich finde, es ist schöner nirgendwo beschrieben, was es mit dem Glauben auf sich hat, wie ich finde. Es gibt dieses wertvolle und schöne Lied »Du bist du« von Jürgen Werth. Und an dieser Stelle lasst euch das mal richtig zusagen. Jetzt dürft ihr mal was persönlich nehmen. Ich möchte bitten, dass wir es einspielen.
Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Ja, du bist du. Vergiss es nie. Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so wie du es grad tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Ja, du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist Gewalt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Ja, du bist du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou.
Ja, ich finde, das bringt es wunderbar auf den Punkt. Er kennt uns, weiß genau, was für dich gut ist, dein Leben, deine Situation, und er hat dich gewollt. Wenn du seinen Namen rufst, wenn er dich ruft, dann folge und gehorche. Denn jetzt kommen wir zu diesem dritten Punkt, du bist mein. Zu dieser Zusage, du bist mein. Das habe ich ehrlich gesagt schon oft auf Beerdigungen gehört. Wie schön, wenn das auch gelebt worden ist, des Menschen Ja zu Gottes Ja. Von daher finde ich, es ist eher eine Zusage für das Leben als für den Tod. Lasst uns noch kurz über das Mein, du bist mein, nachdenken. Dein Erlöser, darüber haben wir schon gesprochen, dein Hirte, und das ist ein wunderbares Bild. Und spätestens hier fällt einem ja der Psalm 23 ein. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist euch etwas aufgefallen? Von Vers 3 zu Vers 4, da ändert sich was. Da geht es nämlich von mir, wo Gott sagt, wo der David sagt, mir zu dem Du. Da heißt es nämlich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich, er quickt mich, er führt mich auf rechter Straße. Aber ab Vers 4, da wird es eng für den Menschen, da wird es bedrohlich, das ist hier mit dem finsteren Tal ausgedrückt. Und dann heißt es plötzlich, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, du bereitest vor mir einen Tisch und du salbest mein Haupt mit Öl. Ich denke auf du und du mit dem Schöpfer der Welt sozusagen, der dann durchtragen und begleiten will, wenn ich es nicht mehr kann. Wenn die Last zu groß wird. Du bist mein, in guten wie auch in herausfordernden Zeiten des Lebens. Mein Thema war, Gott rettet die Seinen. Man könnte auch sagen, begleitet oder trägt die Seinen. Hier und für immer. Dieses Privileg haben nur Glaubende. Da bin ich gerne ein Kind Gottes. Mein Fazit. Was gibt Halt und Sicherheit in einer Zeit, die zum Fürchten ist? Die Beziehung zu Jesus Christus in Gott. Die Predigt sollte eine Ermutigung sein, mit dem Glauben an Gott und seinen Sohn zu beginnen, darin zu bleiben oder wieder neu zu glauben und zu vertrauen. Nicht alles, was uns Sorge macht und zum Fürchten ist, nimmt er weg. Aber mindestens die Kraft zum Durchhalten, sein Begleiten und Ermutigen, das ist uns sicher. Zuletzt aber bleibt schon jetzt und hier die Zusage, das Beste kommt noch für den Glaubenden. Gott segne uns darin. Ich bete. Danke, Vater, dass du ein Ja über unserem Leben ausgesprochen hast und dass du uns gemacht hast und gewollt hast und in die Beziehung zu dir haben willst, unser Leben mit dir leben und gestalten. Dinge, die uns über den Kopf wachsen, zum Fürchten sind, gibt es genug. Wir wollen wieder neu und ermutigt leben mit dir, uns tragen lassen, wo es zu doll wird. An dir dranbleiben, Dinge auszuhalten mit deiner Kraft, denn du bist da und du gehst mit, du begleitest. Diese Zusage und diesen Glauben wollen wir mitnehmen in die neue Woche, in die Zeit, die vor uns liegt und wo wir jetzt stehen, sicher zu sein, du bist da. Dir entgeht nichts und du hast uns lieb und gewollt. Wir dürfen so in dieses unser Leben mit dir gestalten. Bitte dich, dass wir das tun und vielleicht neu tun oder wieder tun, dass uns das gelingt. Stärke du uns, kräftige du uns und hilf uns dazu, wissend, das Beste kommt noch für uns. Amen.